Das Buch der Psalmen beginnt mit Psalm 1, natürlich. Und wir beginnen unsere Reihe durch die Psalmen auch mit Psalm 1 aus diesem Grund. Psalm 1. Und das ist Gottes Wort. Glücklich der Mann oder Glückseligkeiten des Mannes, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Himmlischer Vater, bitte gib uns, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es mit offenem Herzen aufnehmen können, aufmerksam, und dass wir die Dinge verstehen, die wir dann umsetzen und anwenden können, so dass wir, wie wir schon darüber nachgedacht haben, dir Ehre machen können und uns für immer an dir erfreuen können. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die Psalmen sind meistens an Gott gerichtet, an Gott gerichtete Gebete, Loblieder, Klagelieder, Klagegebete, Bitte um Hilfe, Schreie um Hilfe und so weiter. Psalm 1 ist eine der Ausnahmen davon, eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Psalm 1 ist eigentlich mehr ein Lehrpsalm. Er ist Belehrung. Manche Ausleger meinen, dass er nicht wirklich der erste Psalm ist, sondern mehr die Überschrift des Buches, des gesamten Psalmbuches. An irgendeiner Stelle in einer Schrift wird nämlich der zweite Psalm, wird der erste genannt. Und das könnte daher stammen, dass man den ersten Psalm eigentlich mehr als Überschrift oder Zusammenfassung des Inhalts des ganzen Buches Verstand. Das könnte sein. Auf jeden Fall passt fast Psalm 1 das Buch sehr gut zusammen. Auch beginnt er grundsätzlich die Aussagen, die im Folgenden immer wiederkehren. Eine Unterscheidung von Gottesfürchtigen und Gottlosen. Das ist immer wieder ein Thema im Buch der Psalmen und das beginnt im Psalm 1 damit, die Unterscheidung zwischen Gottesfürchtigen und Gottlosen. Psalm 1 ist auch wie eine Art Bestandesaufnahme, wie ein Bild, das uns vor Augen geführt wird, das eine Wahrheit beschreibt. Der Psalm spricht über die vielfachen Segnungen derer, die Gott folgen, die Gott gehorsam sind. Er ist eine Belehrung, nicht in dem Sinn, dass er sagt, wenn du diese Dinge tust, dann wird dir dein Leben gelingen. Nicht gerade so. Vielmehr sagt er eigentlich zu den Gläubigen zunächst einmal, so sieht euer Leben bereits aus. Er will uns zu einer Besinnung führen, einem Bewusstwerden dessen, was wir haben. Ein großer Teil der biblischen Belehrung sieht wirklich so aus. Es wird den Gläubigen immer wieder gezeigt, was sie haben, welcher Segen ihnen geschenkt wurde. Ganz ähnlich wie in diesem Psalm klingen ja zum Beispiel die Seligpreisungen in Matthäus 5, durch die wir vor kurzem auch gegangen sind. Jesus sagt da zu seinen Jüngern, ihr seid glückselig. Ihr seid glückselig. Und dann zählt er auf, warum. Ihr seid Erben des Himmelsreichs. Ihr werdet göttlichen Trost haben. Ihr werdet mit Gerechtigkeit gesättigt werden. Ihr werdet Barmherzigkeit erfahren. Ihr werdet Gott sehen und so weiter. Und die Apostel, die nehmen diese Seligpreisungen in ihren Briefen auch wieder auf und erinnern ebenso die Gläubigen immer wieder daran, was sie haben, weil sie zu Christus gehören. Ihr habt einen Schatz im Himmel für euch bereitliegen, den euch niemand nehmen oder verderben kann, sagt Petrus in seinem ersten Brief, ersten Kapitel. Und Paulus an vielen Orten, zum Beispiel Epheser 1, Vers 3, was wir immer wieder lesen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Glückseligkeiten. Es fehlt uns die Zeit, alles aufzuzählen, was er dann zu diesen Segnungen rechnet oder zählt. Wir müssten den größten Teil des Epheserbriefes durchlesen, um das alles vor uns zu haben, aufzuzählen. Auf diese vielfachen Segnungen schaute David voraus, als er seinen ersten Psalm schrieb. Seine ersten Worte sind in Wirklichkeit etwas überschwänglicher, als es in den deutschen Übersetzungen oft zum Ausdruck kommt. Da steht ja oft in Luther-Übersetzung steht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Elberfelder hat, glücklich der Mann. Eigentlich, wenn wir vom Hebräischen direkt ausgehen, heißt es mehr, o Glückseligkeiten des Mannes oder des Menschen. Ein Ausruf voller Glückseligkeiten in der Mehrzahl geschrieben. Es ist ein Ausruf des Erstaunens. Wie vielfach ist das Glück des Menschen, der auf den das zutrifft, was dann geschrieben ist. Damit ist der Psalm, wie gesagt, nicht eine Aufforderung, so oder so zu leben, um dann glückselig zu werden, sondern mehr eine Ermahnung an die Gläubigen, dass sie sich besinnen darauf, wie groß ihr Glück bereits ist. Und wenn wir nun sehen, wie David beginnt zu beschreiben, welche Leute diese Glückseligkeit besitzen, dann sind wir vielleicht erstaunt. Er beginnt mit lauter Negativen. David ist negativ zunächst. Glückselig ist derjenige, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, der nicht den Weg der Sünder betritt und der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Klingt oberflächlich gesehen vielleicht mehr wie ein gewisses Vermeidungsverhalten. Warum fängt David mit den Negativen an? Ich denke, das tut er deshalb, weil er weiß, dass eben diese Gefahren die Gläubigen umgeben. Der Psalm spricht in die Situation des Gläubigen, der in der gefallenen Welt lebt. Er macht uns die hauptsächliche Versuchung bewusst, mit der wir als Gottes Kinder zu kämpfen haben, konfrontiert sind. Es ist die Versuchung, sich an die Menschen und Lebensweisen, Kultur dieser Welt anzupassen, an den Zeitgeist anzupassen, sich an ihnen zu orientieren. Diese Versuchung ist ständig da. Das sind Mitarbeiter, Nachbarn, Freunde. Die verstehen nicht, warum wir als Christen so denken und leben, wie wir das tun. Und das gibt Druck. Und das kann uns einschüchtern. Und das kann uns in eine Richtung drücken, oder? Wenn wir nicht in ihren Augen als die Dummen dastehen wollen. Das gibt Druck. Vielleicht sehen wir auch die Menschen, die nicht gläubig sind um uns herum und denken, ja, die haben es ja auch nicht so schlecht. Das sind auch gute Menschen, zumindest einige. Und die sind auch nicht dumm. Die sind auch erfolgreich, vielleicht mehr als wir. Wir kennen alle solche Gedanken. Und darum gibt es uns der Psalm sozusagen einen Warnschuss, ein Warnsignal. Pass auf, die Glückseligkeit ist nicht in der Welt bei den Ungläubigen zu finden. Im Gegenteil, du kannst die Freude verlieren, wenn du dahin schielst. Mit anderen Worten, als Gottes Kinder wurden wir erst auf den Weg der Glückseligkeit gestellt. Und jetzt geht es darum, darauf zu bleiben. Und das werden wir, wenn wir nicht anfangen, dem Rat der Gottlosen zu folgen, auf den Weg der Sünder zu treten und in ihrer Mitte schließlich zu sitzen. Ich glaube, diese Reihenfolge dieser Aufzählung ist nicht zufällig. Es gibt darin eine Steigerung. Zuerst folgt jemand dem Rat der Gottlosen. Es beginnt im Denken. Man beschäftigt sich mit der Weisheit der Welt, mit den Philosophien dieser Welt, die im Kern eigentlich immer darauf zielen, die Sünde zu rechtfertigen oder sich mit ihr gut zu fühlen. Die Wahrheit Gottes wird verdreht oder unterdrückt, weil man Gott nicht gehorchen will. Darüber können wir auch sehr deutlich im ersten Kapitel des Römerbriefes lesen. Die Menschen unterdrücken die Wahrheit, weil sie nicht gehorsam sein wollen. Und sich mit den Weisheiten dieser Welt einzulassen, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Denn unser Denken wird unseren Wandel prägen. Die nächste Steigerung, die der Psalm nach dem Rat der Gottlosen nennt, ist der Weg. Zuerst der Rat, dann der Weg. Man begibt sich auf einen Weg. Dem fehlgeleiteten Denken folgt der fehlgeleitete Wandel. Und dann als Drittes kommt noch das Sitzen. Wörtlich heißt es hier eigentlich Wohnen. Wer da wohnt, wo die Gottlosen wohnen und die Spötter. Wer anfängt, wie die Gottlosen zu denken, wird mit der Zeit auch, wie sie wandeln und leben, und am Ende wird er in ihrer Mitte wohnen. Das heißt, er wird sich bei ihnen niederlassen. Denken wir an Lot in Sodom. Er hat sich da niedergelassen. Und dass er sich da niedergelassen hat, das hat angefangen, seine ganze Familie zu prägen, bis am Ende diese so tragischen Folgen herauskamen. Glückselig ist der Mensch, der sich nicht auf diesen Abweg begibt. Oder glückselig bleibt der Christ, der sich bereits schon von den Gedanken und Weisheiten der Gottlosen fernhält. Das waren die Negative, die wir meiden sollen. Das glückselige Leben der Gläubigen besteht aber nicht allein darin, dass wir gewisse falsche Dinge nicht tun, also nicht einfach ein Vermeidungsverhalten. Das bringt nicht die Glückseligkeit. Es ist vielmehr dann das Positive, die gute Haltung einzunehmen, im Denken, im Wandeln, im Wohnen. Was tut denn der Mensch konkret, der Mensch, der glückselig ist? David nennt eigentlich nur eine Sache. Sie steht im Gegensatz zum Rat der Gottlosen. Es ist der Rat Gottes. Der Rat Gottes O Glückseligkeiten des Mannes, der Freude hat an der Weisung Gottes. Und das ist ziemlich genau die wörtliche Übersetzung von Torah. Weisung. Torah heißt Weisung. Wenn hier in der Übersetzung das Gesetz des Herrn steht, da steht im Original, im hebräischen Original, Torah. Das ist Weisung. Es ist nicht nur das Gesetz in Form der Gebote, sondern eigentlich das ganze Wort Gottes. Das totale Wort Gottes. Tota Scriptura. Auch in ihren Zusammenhängen. Nicht nur die wörtlichen Gebote und Aussagen. Die ganze Schrift. Der Gläubige hat seine Freude daran gefunden, das Wort Gottes zu hören und zu studieren. Warum? Weil er gemerkt hat, dass das die Nahrung für seine Seele ist. Das Wort Gottes ist die Nahrung für die Glückseligkeit. Das steht vielleicht im Widerspruch zu einer verbreiteten Meinung, vielleicht auch zu der Erfahrung mancher Christen, dass Bibellesen eine leidige Pflicht ist. Ich muss heute noch meine Bibel lesen. Also ich habe auch so ein Programm, das ich immer lese, jeden Tag. Aber ich möchte bestrebt sein, nicht mein Programm abzuspulen, sondern ich möchte das Wort Gottes essen und trinken, weil es Glückseligkeit ist, davon genährt zu werden. Wer das Wort Gottes wirklich kennenlernt, Erfahrungen damit macht, der liebt es. Er ruft mit David aus, o glückselig ist der, der sich mit Gottes Wort beschäftigt. Was für ein wunderbarer Freudentrank ist das? David zeigt, dass das nicht nur eine Sache des freudigen Gefühls ist, sondern etwas, das auch Erfahrung mit sich bringt, das lebensspendende und lebensverändernde Wirkung hat. Wer seine Lust am Wort Gottes hat, und es Tag und Nacht studiert, sich intensiv damit beschäftigt, der wird wie ein gesunder, kraftstrotzender Baum reich an Frucht sein. Das hat Gott versprochen. Ein Baum, der an Wasserbächen steht, der hat seine Wurzeln ganz nah am Wasser. Und darum ist er immer an der Quelle. Der Prophet Jeremia nimmt diesen Psalm hier auf und führt das Bild noch etwas weiter aus. Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet oder glückselig ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre, da ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Was für eine Verheißung. Ist das nicht das, was sich eigentlich jeder Mensch sehnlich wünscht, wenn die Hitze, die Dürre kommt, wenn schwere Zeiten kommen, wenn Situationen kommen, die mich überlasten, überfordern, und die kommen, dann trotz allem nicht zusammenbrechen, sondern stehen bleiben. Und sogar noch für andere hilfreich und nützlich sein, Frucht tragen. Wenn wir die Bäume anschauen, die so auf dem Land stehen, dann sehen wir nur das, was oberhalb des Bodens ist. Wenn eine Trockenzeit kommt, die so lange anhält, dass tatsächlich Pflanzen und vielleicht auch Bäume eingehen, dann sehen wir an der Oberfläche nicht, warum sie eingegangen sind. Erst wenn wir die Wurzeln der Pflanze und Bäume sehen könnten, dann würden wir erkennen, woran es liegt, dass die einen früh eingegangen sind und andere stehen blieben und immer noch Frucht tragen. Die Bäume, die die Wurzeln bis tief in den Boden strecken, wo die Wasseradern sind, die überstehen die Dürre und bleiben gesund. Und so ist es mit den Menschen. Alle erfahren Trockenzeiten. Krisen, Leid, Feindschaft, Anfeindungen. Auch Christen. Und in diesen Zeiten wird offenbar, wie und wo jemand verwurzelt ist. Hast du so eine Quelle, die dich in diesen Zeiten mit frischem Lebenswasser versorgt, dann wirst du keine Krise zu fürchten haben. Es ist nicht so, dass du keine Krisen erleben wirst. Das ist nicht versprochen, an keiner Stelle. Im Gegenteil, Gottes Kinder haben oft schwerere Prüfungen durchzumachen als die Kinder dieser Welt. Eben damit der Welt diese Wahrheit demonstriert wird. Der Baum, der nahe am Bach gepflanzt ist, der Christ, der sich vom Wasser des Lebens nährt, von dem Wort Gottes lebt, es studiert Tag und Nacht und es in sich aufnimmt, der wird nicht nur ein einigermaßen krisenfestes Leben haben, sondern er wird darüber hinaus Frucht bringen. Das heißt, sein Wesen, sein Charakter wird zum Guten verändert, zum Nutzen für andere. Mit anderen Worten, die auch David benutzt, die auch Josua gesagt bekam, alles, was er tut, gelingt ihm. Dann wirst du in deinem Leben auf deinen Wegen gelingen haben. Schon Mose gab seinem Nachfolger Josua diese Weisung. Als er ihn zum Nachfolger einführte, da gab er ihm von Gott her eben diesen Rat als den Allerwichtigsten mit. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Willst du ein Leben haben, das reich ist und von Freude geprägt ist, auch in schwierigen Situationen, in ganz schweren Situationen? Du kannst in ganz schweren Situationen Freude erfahren. Willst du weise Entscheidungen treffen können? Willst du eine Quelle haben, die auch in Krisenzeiten nicht vertrocknet? Lies, studiere, lebe von dem Wort Gottes. Es heißt nicht, lebe in dieser und jener Weise, dann gefällst du Gott und dann gibt er dir dafür ein gutes Leben ohne Sorgen. Das ist ein verbreiteter Irrtum über den christlichen Glauben. Nein, es heißt, trinke von der Quelle, die Gott zur Verfügung stellt. Das ist die Bibel. Die wird dich mit dem wahren Leben erfüllen und dich froh und stark machen zu einem fruchttragenden, stabilen Baum. Wir dürfen aber nicht im Irrtum verfallen, zu glauben, die Bibel sei einfach ein gutes Buch, das wichtige Ratschläge fürs Leben gibt, sodass wir einfach dann ein besseres Leben haben als die, die die Bibel nicht kennen oder nicht gebrauchen. Es stimmt, dass die Bibel gute Ratschläge fürs Leben hat, aber das ist nicht die Hauptsache. Es geht viel tiefer. Was wir in der Bibel vor allem finden werden, ist unseren Retter. Paulus ermahnt seinen Schüler Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben an Christus Jesus. Was wir von der Bibel brauchen und auch bekommen, sind nicht nur Ratschläge für ein gelingendes irdisches Alltagsleben. Es mangelt uns ja nicht nur an ein bisschen Weisheit, ein bisschen mehr Weisheit. Da finden wir da sicher etwas da drin. Wir müssen von dem verderblichen Wirken der Sünde in unserem Leben gerettet und befreit werden. Und diese Rettung präsentiert uns die Bibel. Wir finden sie in Jesus Christus. Er befreit uns von der Schuld, der Sünde. Er hat am Kreuz dafür bezahlt und er ist das Leben, das ohne Sünde ist und das von der Sünde nicht beeinflusst werden kann. Er ist eigentlich der Baum, der an Wasserbächen steht. Wenn wir durch den Glauben in ihn eingepflanzt sind, werden wir durch ihn am frischen Wasser des Lebens Anteil haben. Johannes 4,14 sagt der Herr, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und weiter Johannes 7,37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leben, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Nichts. Oder nichts, was ihr dann tut, wenn ihr von mir getrennt seid, bringt irgendetwas Gutes. Psalm 1 sagt dasselbe. Er spricht auch von denen, die von Jesus, von Gott getrennt sind. Das sind die Gottlosen. Die Gottlosen, die von Gott los sind, von Gott getrennt sind. Diejenigen, die keine Verbindung zur Quelle des lebendigen Wassers haben, sie erfahren alle diese Segnungen nicht, die der Psalm und all die anderen Stellen der Bibel aufzählen. David vergleicht sie mit Spreu, im Gegensatz zu dem fruchtbaren, stabilen Baum, sind die Gottlosen Spreu. Und das ist ein gutes Bild. Spreu, das sind die Hülsen vom Getreide, die beim Dreschen abfallen. Man drischt das Getreide, damit diese Hülsen weg, die will man nicht da dabei haben im Getreide. Die werden vom Wind weggeweht. Spreu hat kein Leben in sich. Es ist nicht brauchbar, es ist haltlos. So sind die Menschen, die keine lebendige Beziehung zu Gott durch Jesus Christus haben. Sie haben kein Leben. Sie sind ohne Halt, ohne Hoffnung und sie sind ohne Frucht für Gott. Das ist manchmal nicht so deutlich zu sehen in diesem Leben. Manche Menschen, die ohne Gott leben, scheinen gar kein so schlechtes Leben zu führen. Sie tun Gutes, sie sind liebevoll zu ihrer Familie oder auch liebevoll zu Mitmenschen. Sie sind vielleicht auch fröhlich, fröhliche Naturen, unbeschwert. Sie überstehen Krisen. Das Entscheidende ist aber, was David hier in Vers 5 sagt, sie bestehen nicht im Gericht. Sie bestehen nicht im Gericht. Wenn Gott unser Leben am Ende beurteilt, da wird er alles aufdecken, was er sieht. Die verborgene Sünde, die kein Mensch sehen kann. Niemand ist ohne Sünde. Jeder braucht Gottes Vergebung und Erneuerung. Und diese Vergebung ist nur in Jesus Christus zu haben. Nur durch den Glauben an seine Rettungstat können wir Vergebung haben. Und darum können Gottlose nicht gerettet werden. Sie gehen verloren, wie die Spreu verloren geht im Wind. Oder mit dem Bild, das Jesus gebraucht, die Rebe, die nicht am Weinstock bleibt, sie verdorrt und wird ins Feuer geworfen. Und für die Gottlosen ist das das Feuer der Hölle, das ewige Feuer der Hölle. Vers 6 fasst noch einmal zusammen. Am Ende kommt jeder dort an, worauf er am Anfang abzielte. Der Herr kennt den Weg der Seinen. Das hebräische Wort für kennt, der Herr kennt den Weg der Seinen, das hebräische Wort dafür ist Yada. Es ist mehr als kennen im Sinn von darüber Bescheid wissen, über etwas oder über jemanden Bescheid wissen. Jemanden kennen, erkennen im Sinne von hebräisch Yada, das ist ein Begriff der tiefen Gemeinschaft. So tief wie die eheliche Gemeinschaft. Adam erkannte seine Frau. Er hatte mit ihr tiefe, körperliche, unseelische Gemeinschaft. Wir können also sagen, der Herr ist mit denen auf dem Weg, die zu ihm gehören. Paulus spricht oft von dem In-Christus-Sein. Und Jesus sagte auch von denen, die an ihn glauben, sie sind in ihm und er in ihnen, so wie der Vater in mir ist und ich in ihm. Diese tiefe Gemeinschaft haben wir mit Gott. Er erkennt unseren Weg, er erkennt uns. Er hat mit uns Gemeinschaften, führt und leitet uns dahin, wo wir gehen. Für die Gottlosen trifft das nicht zu. Ihr Weg vergeht im Nichts, in der Hoffnungslosigkeit. Und diese Schlussfolgerung ganz am Ende des Psalms ist auch noch einmal ein Ruf zur Besinnung. Denk darüber nach. Wovon lebst du? Nicht, was sagst du, dass du davon lebst? Wovon lebst du wirklich? Was ist dein Lebenssaft? Ist das Wort Gottes deine Lebensnahrung, ohne die du nicht auskommen kannst und die du darum so häufig gebrauchst und davon trinkst, davon isst? Worauf stützt sich deine Hoffnung? Wenn du erkannt hast, dass du nicht so ein Baum bist, der am Wasser steht, oder dass du vielleicht keine Verbindung hast oder keine gute Verbindung zur Quelle des lebendigen Wassers, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt, umzukehren und Gott zu suchen. Du findest ihn dort, wo er sich offenbart hat, in seinem Wort, in der Bibel. Vielleicht hast du auch erkannt, dass du es einfach vernachlässigt hast, die Bibel fleißig zu lesen und zu studieren. Dann ist vielleicht eine Trockenheit in dein Leben gekommen, eine Dürre, die dich überwinden könnte, Zeit umzukehren und das Buch wieder in die Hand zu nehmen. Tag und Nacht, sagt David, Tag und Nacht. Vielleicht musst du mal, wenn du nicht schlafen kannst, in der Nacht aufstehen, das Wort Gottes zur Hand nehmen und Gott anbeten. Tag und Nacht in jeder Lebenslage. Gott macht keine leeren Versprechungen. Glückseligkeiten des Menschen, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Amen.